Genau, vielen Dank, dass ich da sein darf. Es hat mich sehr gefreut. Der Josef war wirklich an mir dran, hat mir, ich weiß nicht, zwei oder so WhatsApps geschickt und dann nochmal angerufen und preis dem Herrn, es hat auf jeden Fall geklappt. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich vertrete auch meine Frau, die leider heute Vormittag arbeitet. Sie arbeitet im Seniorenheim. Und genau, ich kann deshalb nicht mit hier sein, aber ich soll ganz liebe Grüße sagen, vor allem natürlich an Josef und Maria, das einzigartige Ehepaar hier in Berlin. Und preis dem Herrn, das gibt es ja nur einmal in Berlin, Josef und Maria. Und ja, genau, und das ist einfach toll, dass ihr diese Arbeit hier macht. Ich bin schon richtig gesegnet worden durch den Lobpreis, durch die Anbetung, durch die Gegenwart Gottes und auch zu sehen, dass so viele, sage ich mal so aus meiner Sicht, auch junge Leute hier mit dabei sind. Man spürt einfach, da wächst etwas ganz Starkes hoch. Und ich möchte gleich am Anfang, bevor ich noch weiter was sage, sagen, was ich gesehen habe. Es ist jetzt nicht so viel, aber es sind ein paar kleine irgendwie Eindrücke. Ich habe gesehen, dass hier wirklich eine Quelle ist mit frischem Wasser hier an diesem Ort. Und dass ich habe gesehen, die Quelle öffnet sich noch weiter und da werden noch mehr Menschen getränkt. Das ist ja so, wenn man so eine Tränke hat irgendwo auf der Alm. Dann kommen die Tiere, um dort zu trinken, und dann braucht es vor allem eben genügend Wasser. Und ich habe gesehen, das Wasser fließt hier über. Ströme lebendigen Wassers werden von hier ausgehen, aber auch von euch persönlich. Genau. Und dann habe ich gesehen heute Morgen, als ich so ein bisschen gebetet habe, für die Gemeinde ein einfaches Bild. Ich habe ein Zahnrad gesehen, wie man es auch so ein kleines Zahnrädchen hat, man ja auch eine Uhr drin. Und ich habe gesehen, hier ist ein Zahnrad. Und aber das Zahnrad ist größer wie euer Gebäude. Es ist groß. Es ist ein großes Zahnrad und das Zahnrad dreht sich. Das hat in sich eine Kraft, sich zu drehen. Und dadurch werden andere Zahnräder, die außen drum sich angesiedelt haben, die werden auch mit in Bewegung gebracht, wie das eben bei Zahnrädern so der Fall ist. Und es ist wirklich ein Zahnradwerk, was ihr hier tut. Es ist nicht nur die Gemeinde, der Lichtblick oder die verschiedenen Dienste, die hier im Haus verankert sind, sondern ihr werdet noch viele andere Dinge in Bewegung setzen. Und wenn ihr euch dreht, dann kann Gott schlussendlich, ich behaupte das mal einfach so, der Josef kann mir widersprechen, wenn er es nicht glaubt, wenn ihr euch hier dreht, kann sich die ganze Stadt in Bewegung setzen. Amen. Preist dem Herrn, das ist das Prinzip von Zahnrädern. Halleluja. Und dann ein noch einfacheres Bild hatte ich. Ich bin jetzt nicht so der Handarbeitsspezialist, aber man kann ja bekanntlicherweise häkeln. Und ich habe schon gesehen, wie Leute Topflappen gehäkelt haben. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ein Prinzip könnte sein, dass man in der Mitte anfängt und dann zieht man einen Kreis nach dem anderen außenrum. Und ich habe gesehen, dass die Arbeit hier ist auch so, wie wenn man Entschuldigung, einen Topflappen häkelt. Es kommen einfach immer mehr Leute dazu. Und ich habe mir gerade vorher überlegt, als ich dort hinten stand in der Ecke, was macht ihr denn eigentlich als nächsten Schritt, wenn eure Gemeinderäumlichkeiten zu klein werden? Wenn der Herr weiter häkelt, er braucht ja einen größeren Supermarkt oder was auch immer, größere Räumlichkeiten oder noch ein weiteres Gebäude oder irgendwas müsst ihr machen oder ihr müsst die Wände rausbrechen, weil es werden so viele Menschen hierher kommen, dass dieser Raum zu klein war. Und tatsächlich heute Morgen war das so, dass manche Leute kamen rein und die haben keinen Stuhl gefunden und die haben uns dann den Stuhl weggenommen. Genau, und das war okay natürlich. Aber ihr werdet wirklich wachsen, Gott ist dabei zu häkeln. Und neue Geschwister hier hochzuziehen. Preis dem Herrn. Ich möchte ganz kurz ein ganz klein bisschen was Biografisches mitteilen. Ich selber bin ein echter Schwabe, gebürtig. Ich kam zum Studium nach Berlin und ich habe dann in der Dankelmannstraße 19 in Berlin-Charlottenburg am 27. Oktober 1988, ein Jahr vor der Wende, Jesus kennengelernt. Da kam der Heilige Geist in mein Apartment, als ich ganz alleine war, und ein Geist der Buße, und ich habe angefangen zu weinen, und ich habe für mehrere Stunden ganz tief geweint und währenddessen einen Film gesehen. Und den Film meines Lebens. Und der Film ging von der Gegenwart in die Vergangenheit, also hat angefangen in der gegenwärtigen Zeit und ging in die Vergangenheit und ich habe diese verschiedenen Bereiche gesehen in meinem Leben, wo ich einfach schuldig geworden bin, vorwiegend an anderen Menschen, aber auch andere Dinge, aber es war so viel und es war so überwältigend, dass als ich das gesehen habe und als ich gesehen habe, ich dachte immer, ich bin gerecht und ich dachte immer, ich mache alles richtig, also nicht immer alles richtig, aber ich dachte, ich bin schon okay. War relativ selbst überzeugt von mir selber und dann jedenfalls irgendwie habe ich auf einmal gesehen, was ich alles falsch gemacht habe und wie viele Menschen ich verletzt habe in meinem Leben. Also ich habe bestimmt nicht alle gesehen in diesem Film, aber ich habe viele gesehen und ich habe geweint und geweint und geweint. Und nach mehreren Stunden bin ich erschöpft irgendwie eingeschlafen. Man muss dazu sagen, ich habe versucht schon die Wochen vorher Jesus kennenzulernen, aber das ging nicht. Ich konnte meinen Mund nicht öffnen, ich konnte mein Herz nicht öffnen. Ich konnte nicht sagen, Jesus, guck, mein Herz, mein Mund war blockiert. Aber dann kam der Heilige Geist und ich habe angefangen zu weinen. Und dann bin ich irgendwann erschöpft eingeschlafen, richtig erschöpft, K.O. Ich war K.O. geschlagen. Und am nächsten Morgen, als ich aufgewacht bin, war Jesus in meinem Herzen. Der war einfach da. Ich habe ihn dann auch nochmal eingeladen, um auch alles richtig zu machen sozusagen. Aber er war da, er war in meinem Herzen. Und das Erste, was ich gehört habe, das war eben in meinem Fall so, das ist nicht immer so, oder vielleicht nur ganz selten so. In meinem Fall war es so, am ersten Tag habe ich gehört, dass Gott möchte, dass ich dem Volk Israel diene und dass ich das, ich habe überhaupt nicht an Dienst gedacht oder sowas und dass ich nach Israel reise. Und dann habe ich angefangen, mein zweites Studium zu beenden, Germanistik, und ich hatte Sozialarbeit schon abgeschlossen und genau, Germanistik zu beenden, Theologie hatte ich auch angefangen, so im Nebenfach. Und ich habe angefangen zu arbeiten, habe Geld verdient und bin nach Israel gegangen. Und als ich in Israel das erste Mal war, ich kam im Schiff rüber von Zypern. Beim Morgengrauen bin ich in Israel gelandet. Da war der schönste Sonnenaufgang, den man sich vorstellen kann. Und als ich dann in Israel war für 6 Wochen, hat der Herr mich ganz tief berührt auf verschiedenen Ebenen, durch verschiedene Personen, durch verschiedene Menschen, durch Salbungen des Heiligen Geistes, und ich habe auch das Sprachengebet bekommen. Und eine prophetische Gruppe in Ost-Jerusalem in der Mount Zion Fellowship, die haben über mir gesagt, was Gott durch mein Leben tun würde. Und dass er mich unter anderem auch in Osteuropa gebrauchen würde. Und nicht alles, aber er hat Dinge angetippt. Und ich mache das jetzt natürlich kurz. Viel später, als ich dann zurück war in Berlin und die Mauer schon gefallen war, die Berliner Mauer, genau, da wurde ich eingeladen mit meinem Israel-Gebetskreisleiter. Ich bin in den Israel-Gebetskreis gegangen, in der Kirche am Südstern, mit dem Traugott Zeder zusammen nach Ost-Berlin zu gehen, um den Israel-Gebetskreis zu eröffnen. Und wir kamen einen ganzen kleinen Tick zu spät zu dieser Eröffnung. Das war an der vierten Etage in der Dankelmannstraße Nummer 12. Das ist, sowas merkt man sich. Genau, als ich da reinkam, gab es nur noch einen freien Platz. Und es war so ein Schaukelstuhl. Und da hat sich keiner von den anderen wahrscheinlich reingetraut. Ich weiß nicht warum. Dieser Platz war frei. Und da habe ich mich eben da reingesetzt. Und links von mir saß eine junge Frau. Und ich war mir bis zu dem Zeitpunkt nicht sicher, wie es in meinem Leben weitergeht. Und interessanterweise bei der Eröffnung des Israel-Gebetskreises habe ich über jedem, der im Raum war, einen prophetischen Eindruck bekommen. Das war zum ersten Mal in meinem Leben. Und über der jungen Frau neben mir habe ich Hesekiel 33, Vers 1 bis 3 bekommen. Und das spricht vom Wächterdienst über Israel. Könnt ihr nachlesen. Und genau, dass Wächter gerufen werden und dass, wenn sie den Mund öffnen, dann wird das Leben gerettet. Wenn sie den Mund verschließen, kommt das Blut von den Personen, die sie nicht waren, auf sie selber. Und ich dachte, das ist interessant. Hört sich so ähnlich an wie mein Auftrag. Das wusste ich jetzt schon. Ich war ja in Israel, die haben über mir prophezeit und Sachen gesagt. Dachte ich, vielleicht arbeiten wir ja zusammen. Und als wir dann runtergegangen sind, nach dem Israel-Gebetskreis, um uns an der Tür unten zu verabschieden, also die Leute, die dabei waren, habe ich mich auch von dieser jungen Frau verabschiedet. Und zum einzigsten Mal in meinem ganzen Leben, zum ersten Mal in meinem Leben, habe ich einen goldenen Kranz gesehen über ihrem Kopf. In der katholischen Kirche gibt es so die Heiligenbilder, kennt ihr bestimmt. Die haben immer so, ich weiß nicht, wie diese Teile heißen. Genau, die Katholiken müssten es eigentlich wissen. Heiligenschein, ich habe einen Heiligenschein gesehen. Ich dachte, das gibt's ja nicht. Und ich habe zwei, dreimal hingeguckt. Ich dachte, wow. Und da war wirklich ein Heiligenschein. Also da war ein Kreis. Und ich dachte, das ist faszinierend. Und wir haben uns dann die Telefonnummern ausgetauscht. Und innerhalb von ein paar Wochen oder eigentlich ja eineinhalb Monate war klar, dass wir heiraten würden. Und es war die Adelheid. Also ich habe es im Israel-Gebetskreis kennengelernt. Und genau, sie ist im Gegensatz zu mir auch richtig stark in einem christlichen Haus groß geworden, in der Herrnhuter Brüdergemeinde. Ihr Vater hat über 50 Jahre gepredigt in der Herrnhuter Brüdergemeinde. Es gibt ein Herrnhuter-Jahr, das wisst ihr wahrscheinlich, gab es eine große Erweckung, wo 133 Jahre am Stück Tag und Nacht gebetet wurde. Und ihr Vater war ein Herrnhuter Prediger und ihr Großvater war ein Herrnhuter Prediger und ihr Urgroßvater war ein Herrnhuter Prediger und ihr Großvater, der ist nach Tansania gegangen aufs Missionsfeld. Und etwas Tragisches ist geschehen. Die hatten ein Kind, er und seine Frau. Und die Frau ist plötzlich gestorben und er war mit dem Kind alleine. Und dann hat er einen Brief geschrieben, der Großvater, nach Herno, und hat gesagt, ich brauche eine neue Frau. Hat eine Bestellung aufgegeben. Und dann haben die in Herno überlegt, was machen wir denn jetzt? Und dann haben sie so die Frauen betrachtet, die da in Frage kommen könnten und kamen auf eine spezielle Schwester und da haben sie gefragt, ob sie bereit wäre, auf das Missionsfeld zu gehen, zu ihrem, also Adelheids Großvater. Und die hat tatsächlich gesagt. Und Adelheids Vater ist die Frucht, also das, aus dieser Ehe, die so entstanden ist. Genau, also da ist eine Wurzel und was die Herrnhuter eben auch hatten zur damaligen Zeit auf jeden Fall und auch die Adelheider ist mit der Muttermilch eingeatmete Liebe für Israel. Genau, und als wir uns dann kennengelernt haben, war sofort klar, wir werden in Jerusalem heiraten, nicht nur nach Israel gehen, sondern in Jerusalem heiraten und wir haben unsere Hochzeitspapiere klar gemacht und haben uns auf den Weg gemacht und sind in Frankfurt hängen geblieben. Das ist eine längere Geschichte, die erzähle ich jetzt nicht. Wir sind in Frankfurt hängen geblieben, Frankfurt am Main, wo auch Reinhard Bonke damals sein Hauptquartier hatte und haben die ganzen Mitarbeiter kennengelernt. Und da gab es eine Israel-Konferenz nach zwei Monaten, als wir dort waren. Es war kurz nach der Wende. Und bei dieser Israel-Konferenz von Ari ben Israel, einem messianischen Juden, der bei den Olympischen Spielen 1972 zum Glauben gekommen ist, da gab es ein Bibelquiz, weil das war seine zehnte Israel-Konferenz. Er hat gesagt, wir machen was Besonderes. Wir machen ein Bibelquiz. Und der erste Preis ist ein Flug nach Israel. Und man muss dazu sagen, Adlein und ich, wir sind in Frankfurt gestrandet, wir hatten kein Geld. Und ich habe gesagt, der Flug ist für mich. Hättet ihr wahrscheinlich auch gemacht. Geht ja nicht anders. Aber der Bibelquiz, das war mein Problem. Ich war ja immer noch ein junger Christ. Der war relativ kompliziert. Ich konnte den gar nicht so einfach beantworten und ich habe dann die Hilfe gesucht von einer älteren Schwester, mit der ich mich befreundet hatte in den Tagen der Konferenz und die hat mir alle richtigen Antworten gegeben. Ich habe den Bibelquiz abgegeben und am gleichen Abend wurde der dritte, zweite, erste Platz gezogen, aber ich war nicht dabei. Aber derjenige, der den ersten Platz bekommen hatte, war gar nicht bei der Konferenz dabei, da hatte jemand anders für ihn ausgefüllt. Dann haben wir gesagt, es geht nicht, wir müssen nochmal ziehen. Und dann kam der Ari ben Israel, der messianische Jude selber, nach vorne, hat gezogen und hat gesagt, Andreas Bauer. Hat mich auf die Bühne gerufen, hat gefragt, wann willst du fliegen? Ich habe gesagt, so schnell wie möglich. Und dann bin ich am 13. Januar 1991 in Israel gelandet und dann später kam die Adelheid nach. Am 25. Juni 1991 konnten wir auf dem Ölberg heiraten. Wir haben dann später 6 Kinder bekommen und Gott hat uns mitten in dem Lobpreisgottesdienst in Jerusalem, kam ein Prophet, hat alles gestoppt, hat gesagt, einen Moment Ruhe bitte. Und dann kam er zu mir nach vorne und hat gesagt, ich habe ein Wort vom Herrn für dich. Ich schicke euch zurück nach Deutschland, hat der Herr gesagt, ins Herz von Deutschland und ihr werdet die Mauern von Jerusalem aufbauen und aufrichten. Und ich bin sofort wie von einer Faust getroffen, irgendwie auf den Boden gefallen, habe meine Füße, meine Knie haben sich angewinkelt bis an meinen Bauch. Ich hatte richtige Schmerzen, innerliche Schmerzen und habe ganz tief geweint. Und ungefähr nach einer halben Stunde kam das Weinen zu einer Ruhe. Da ist eine Ruhe eingekehrt, da hat sich das befriedet so allmählich. Meine Tränen haben nachgelassen. Und ich wusste, Gott ruft uns zurück ins Herz von Deutschland. Und bis heute ist es tatsächlich so, wir sind dann zurückgeflogen, wir wurden eingeladen, wir sind zurückgeflogen nach Deutschland, haben einen Israel-Gebetskreis gegründet. Aus dem Israel-Gebetskreis heraus ist eine Gemeinde entstanden, eine christliche Gemeinde, und bis heute sind wir im Herzen von Berlin. Wir haben ein Gebetshaus direkt am Schloss Bellevue, nur 300 Meter entfernt, also Schloss Bellevue ist ja der Sitz des Bundespräsidenten, der wichtigste Mann von Deutschland sozusagen, in der politischen Hierarchie jedenfalls ist er der Erste, und 600 Meter bis zum Garten vom Bundeskanzleramt, genau, haben wir das Gebetshaus, und jetzt hat Gott eine Türe geöffnet, direkt an der Grenze zwischen Ost und West am Checkpoint Charlie für unsere Gemeindearbeit, die immer noch existiert. Genau. Jetzt will ich einen Übergang finden. Ich könnte sonst die ganze Zeit prophetische oder tolle Geschichten erzählen, weil wir haben wirklich viel erlebt. Aber Gott hat im Jahr 2002 ein richtig großes Wunder für uns getan. Nachdem wir uns 3 Jahre zuvor dafür beworben haben, kam ein Fax von Jerusalem in unser Gemeindebüro in der Joachimstraße 20 in Berlin-Mitte mit der Frage, ob wir noch immer Interesse hätten an einem Haus auf dem Ölberg, für das wir uns beworben haben. Und dieses Haus konnten wir dann in der Folge irgendwie mieten für 10 Jahre zunächst, und mittlerweile seit 23 Jahren, das heißt Vaterhaus auf dem Ölberg. Wart ihr jetzt eigentlich mal da oder nicht? Ihr wart einmal da? Genau. Aber ihr habt nicht übernachtet. Doch, okay, genau. Sehr gut. Preist mehr. Okay. Und jedenfalls haben wir ein Haus bekommen mit direktem Blick auf das Goldene Tor. Und das Besondere ist, es gibt den Tempel von Hesekiel in der Schrift. Hesekiel Kapitel 40 bis Kapitel 47. Und da sind genaue Maßangaben angegeben. Es wird der dritte Tempel sein. Es gibt ja, bisher gab es den Salomonischen Tempel und den Herodianischen, und jetzt gibt es einen dritten Tempel. Das ist der Tempel von Hesekiel. Und dieser Tempel ist 9-mal größer wie das jetzige Tempelgelände. Und wenn man den einzeichnet in die Silhouette von Jerusalem, dann kommt man bezüglich des goldenen Tores von diesem Tempel von Hesekiel genau dorthin, wo das Vaterhaus steht. Und das Haus auf dem Ölberg. Und wir haben dieses Haus, und dadurch haben wir Möglichkeit, ständig Fürbitter und Beter in Jerusalem zu haben. Also wir hatten die letzten Jahre weit über 10.000 Personen, Beter, Fürbitter, die auf dem Ölberg waren, die dort für 4 Tage, für 5 Tage, für eine Woche, für 5 Wochen standen, aus der Ukraine, aus Russland, aus Afrika, vorwiegend aus Europa und die allermeisten natürlich aus Deutschland. Aber es ist eine wunderbare Möglichkeit, in diesem Segenstor zu stehen, quasi in einer Berufung, wie Nehemia sie hatte. Wir sind keine Nehemias, aber wir sind im Geist von Nehemia unterwegs. Nehemia hat in 52 Tagen, ihr wisst das bestimmt, Jerusalem wieder aufgebaut. Und er hatte die Waffen in der einen Hand und mit der anderen Hand hat er gearbeitet. Und er hatte Tag und Nacht, haben die gebetet und standen in der Gegenwart Gottes. Und es ist die Aufgabe, in Bezug auf die Berufung zwischen Deutschland und Israel einfach im Riss zu stehen, im Gebet und auch für das politische Berlin in Jerusalem zu beten. Ihr wisst, vor 2 Tagen ist ein kleines Wunder geschehen. Der Berliner Senat hat bekannt gegeben, Herr Wegner, unser regierender Bürgermeister, dass es eine Städtepartnerschaft geben wird zwischen Tel Aviv und Berlin. Genau, die wird am 5. Mai unterzeichnet. Offiziell ist es die erste Städtepartnerschaft nach dem Zweiten Weltkrieg, die Berlin mit einer israelischen Stadt haben wird. Und es ist eine große Sache. Der Herr Wegner wollte eigentlich die Städtepartnerschaft mit Jerusalem, Und das hat er mir, konnte ihn mal persönlich fragen am Brandenburger Tor bei einer Veranstaltung, hat er gesagt, das ist ihm leider nicht möglich geworden, da konnte er nicht die Mehrheiten finden. Jetzt haben sie eine mit Tel Aviv gemacht. Tel Aviv ist ja auch eine sehr finstere Stadt. Auch ein Segen, aber der Segen wäre noch größer, wenn es Jerusalem gewesen wäre. Und deshalb ist es mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Aber wir werden die Städtepartnerschaft feiern. Halleluja. Ihr alle wisst, dass Israel von Gott in der Bibel gesegnet ist wie kein anderes Volk und Land. Es gibt sehr viele prophetische Worte im gesamten Alten Testament, aber auch Jesus hat prophezeit über Israel und auch Paulus hat prophetisch geredet über Israel und es zieht sich rein bis in die Offenbarung. Und da steht kein einziges prophetisches Wort über Deutschland, zumindest keins, was ich kenne, in der Bibel, aber alle Worte bezüglich Israel. Also Israel steht irgendwo im Zentrum von Gottes Aufmerksamkeit und Israel wird verglichen mit dem Ölbaum, dem guten Ölbaum, dem guten kräftigen Ölbaum, in den wir, die Nationen, irgendwie eingepropft worden sind, zu dem wir dazugehören. Preis dem Herrn, aber Israel hat eine zentrale Rolle und jedes einzelne prophetische Wort, was Gott gesprochen hat in der Bibel, falls es jemand glaubt, kann er Amen sagen, jedes einzelne prophetische Wort in der Bibel wird zustande kommen. Amen. Halleluja. Wenn Gott etwas sagt, dann hat es bestanden, dann wird es durchgehen und wird seine Kraft entfalten und noch nicht alle prophetischen Worte bezüglich Israel sind erfüllt worden. Das heißt, wir stehen eigentlich erst vor einer großen Erfüllung von prophetischen Worten. Gott hat zu Abraham gesprochen, Gott hat ihn dreimal besucht, er hat zu Isaac gesprochen, er hat ihn zweimal besucht, er hat zu Jakob gesprochen, hat ihn dreimal besucht und er hat bezüglich der Verheißung des Landes und des Volkes Israel und auch der Grenzen und am Ende hat er den Namen von Jakob, als Jakob mit ihm gekämpft hat, hat er den umbenannt und hat gesagt, du bist Israel, der Kämpfer Gottes. Und also Gott hat einen ganz langen Anlauf genommen, um Israel vorzubringen und er hat sich dieses Volk erschaffen. Alle anderen Völker sind anders entstanden, durch irgendwelche Abzweigungen oder ich weiß nicht genau wie oder beim Turmbau zu Babel danach. Aber das Volk Israel ist von Gott handgeschaffen. Gott ist extrem kreativ, noch kreativer wie Josef. Und der hat sich Israel wunderbar gebildet. Und er ist immer noch dabei, dieses Volk und dieses Land weiter wachsen zu lassen. Und das trotz des Holocaust, obwohl die Deutschen versucht haben, das jüdische Volk komplett zu zerstören und auszumerzen, hat Gott festgehalten. Und hat aus dem Holocaust heraus den Staat Israel hervorgebracht. Im Übrigen gab es vor dem Zweiten Weltkrieg in Berlin die meisten messianischen Juden weltweit prozentual zur Bevölkerung. Und die messianisch-jüdische Gemeinde in Berlin wurde ausgelöscht durch den Holocaust. Und Gott hat eben trotz allem Deutschland so sehr gesegnet nach dem Zweiten Weltkrieg, dass wir eine friedliche Wiedervereinigung hatten, dass es uns gut geht, materiell und so weiter. Aber da ist eine Richtung drin, die angezeigt ist und die hat was mit Israel zu tun. Weil Gott will Israel segnen. Im Übrigen, nach der Bundestagswahl am 23. Februar hat unser neuer Bundeskanzler, also der sehr, sehr werden wird, Friedrich Merz, um 10 Uhr als Wahlsieger, um 10 Uhr abends einen Anruf bekommen. Und der Anruf war erstaunlicherweise vom israelischen Premierminister Netanyahu. Und dann Netanyahu hat gesagt, ich gratuliere Ihnen, Herr Merz, zu Ihrem Wahlsieg. Und der Herr Merz hat gesagt, ich lade Sie ein, nach Deutschland zu kommen, beziehungsweise wenn Sie nach Deutschland kommen, werden wir Sie nicht inhaftieren, wie der internationale Gerichtshof das geplant hat. Die haben ihn für wegen Kriegsverbrechen im Gazastreifen irgendwie angeklagt. Und das Erste, was der neue Bundeskanzler in Spe bekommen hat, waren Gratulationen aus Israel. Und das Erste, was er gemacht hat, er hat den Netanyahu nach Deutschland eingeladen. Das war an der Stelle ein ziemlich guter Start. Man kann vieles an Friedrich Merz kritisieren, aber diese Sache, diese spezifische Sache, die war wirklich im Segen. Und wir beten immer dafür, dass die deutsche Regierung zum Segen wird für Israel. Nicht so wie unter Annalena Baerbock, sondern in einer viel tieferen Weise, dass Deutschland zum Segen wird für Israel und nicht zum Fluch. Halleluja. Es gibt viele starke prophetische Bilder in der Schrift. Eins, das möchte ich euch jetzt quasi von der als Bibelstelle irgendwie mitgeben. Ihr kennt es bestimmt auch. Genau, aber eins möchte ich euch von der Bibel mitgeben, finden wir in Hesekiel Kapitel 37. Wer weiß von euch, was dort steht? Hesekiel 37. Gibt's jemand? Preist dem Herrn, das ist das bekannteste und berühmteste. Das müsst ihr euch heute auf die Brust schreiben. Nicht auf die Brust, vielleicht auf die Stirn. Hesekiel 37 ist das bekannteste prophetische Bild in der Schrift bezüglich Israel. Und es ist bekannt unter dem Bild der sogenannten Totengebeine. Erinnert euch bestimmt daran. Genau. Aber es ist eigentlich falsch. In manchen Bibeln steht drüber Totengebeine. Aber in Wirklichkeit geht es nicht um Totengebeine, sondern es geht um die vertrockneten Gebeine des Hauses Israel. Die vertrockneten Gebeine des Hauses Israel. Und ich lese mal die ersten drei paar Verse. Und das ist jetzt reines Wort Gottes. Die Hand des Herrn kam über mich, Hesekiel 37, Vers 1. Die Hand des Herrn kam über mich und er führte mich im Geist des Herrn hinaus und ließ mich nieder mitten im Tal. Und dieses war voller Gebeine. Und es geht hier um Israel, also das ist der Gesamtkontext. Und er führte mich ins Tal mitten voller Gebeine. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber. Und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche des Tales. Und siehe, sie waren sehr vertrocknet. Und er sprach zu mir, Menschensohn, werden diese Gebeine wieder lebendig? Und ich sagte, Herr, Herr, du weißt es. Also der kommt quasi auf den Friedhof voller Totengebeine. Und ich war einmal in Israel beim Laubhüttenfest von der Internationalen Christlichen Botschaft. Und da war ein afrikanischer Prediger aus London. Und der hat über Hesekiel 37 gepredigt. Und er hat gesagt, die vertrockneten Gebeine sind keine Totengebeine. Das sind keine Totengebeine, sondern die vertrockneten Gebeine. Die Gebeine beinhalten all die Verheißungen, die zum Beispiel Josef bekommen hat über seinem Leben. Und die Gebeine von Josef wurden dann nach Israel reingetragen. Also Josef in der Bibel. Und der hatte vor seinem Tod Anweisungen gegeben, dass seine Gebeine nach Israel kommen sollten. In den Gebeinen liegen alle Verheißungen, alle Prophetien, alle Versprechungen, die sind in den Gebeinen beherbergt. Ich meine, die müssen ja irgendwo abgespeichert werden, die Verheißungen. Die werden nicht in unserem Kopf abgespeichert, auch, sondern die lagern in unseren Gebeinen. Das ist eine geistige Wahrheit. Wenn man anfängt, für die Gebeine zu beten von einer Person, dass die Dämonen aus der Person ausfahren, aus den Gebeinen, dann passiert etwas ganz Gewaltiges. Oder dass der Segen Gottes in die Gebeine kommt. Und in den Gebeinen, die Gebeine stehen für die vertrockneten Verheißungen des Wortes Gottes. Und das Wort hier ist, die vertrockneten, sprechen über den vertrockneten Gebeinen. Und da sprach zu mir, Menschensohn, werden diese Gebeine, diese vertrockneten Prophetien wieder lebendig? Und ich sagte, Herr, Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir, Weissage über diese Gebeine, Weissage über diese vertrockneten prophetischen Worte von Israel und sage zu ihnen, ihr vertrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, Herr, zu diesen Gebeinen. Siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ich lege Sehnen an euch und lasse Fleisch über euch wachsen und ich überziehe euch mit Haut. Und ich gebe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Gott gibt dem Hesekiel den Auftrag, über den Gebeinen zu prophezeien. Und jetzt kommt der Hammer. Das ist unser Auftrag auch, unser prophetischer Auftrag im Leib Jesu. Und ich weissagte, sagt Hesekiel, wie mir befohlen war, da entstand ein Geräusch, als ich weissagte und sie ein Getöse und die Gebeine rückten zusammen, Gebein an Gebein. Und die Gebeine sind zusammengerückt. Es gab ein Geräusch und es gibt auch Verfilmungen und Theaterstücke, die das darstellen. Aber es war ein gewaltiger irgendwie Akt, weil wirklich die Gebeine zusammenkamen. Und das Volk Israel war zerstreut in aller Welt, in allen Nationen. Es gibt heute 7,2 Millionen Juden in Israel. Es gibt ungefähr 8 Millionen in den Nationen. Der größte Teil davon in Amerika, knapp 7 Millionen, 6,7 in Amerika. Aber Gott hat prophezeit und die Gebeine kommen zusammen und rücken zusammen vor unseren Augen. Und der Staat Israel wächst und wächst und wächst. Und seit letztem Jahr sind sie über die 10 Millionen Einwohner-Schwelle gesprungen. Davon sind 7,2 Millionen Juden, der Rest sind Araber und Leute aus den Nationen. Der Herr prophezeit, sein eigenes Wort kommt zustande vor unseren Augen im großen Bereich und auch im kleinen Bereich. In gewisser Weise ist der Hellersdorf auch ein Bereich, wo Totengebeine lagern. Und wenn wir prophezeien, wenn wir sprechen in dem Namen Jesus, dass die Gebeine zusammenrücken, dann kommen die Menschen und die kriechen aus ihren Häusern und die kommen aus ihren Ecken und die kommen genau hierher und auch in andere Gemeinden. Und der Leib Jesu wächst zusammen. Amen. Preis dem Herrn. Aber Gott tut große Wunder mit Israel. Und ich weiß, sagte, ich komme bald zum Schluss, ich weiß, sagte, wie mir befohlen war, da entstand ein Geräusch, als ich weiß, sagte, und siehe ein Getöse und die Gebeine rückten zusammen, Gebein an Gebein. Und ich sah und siehe, es entstanden Sehnen an ihnen und Fleisch wuchs und Haut zog sich über sie oben darüber, aber es war noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, weissage den Odem, weissage Menschensohn und sprich zu den Odem, so spricht der Herr, Herr, komm von den vier Winden her, du Odem, und hauche diese Erschlagenen an, dass sie wieder lebendig werden. Da weissagte ich, wie mir befohlen wurde, und der Herr kam in sie und sie wurden lebendig und standen auf ihren Füßen, ein sehr, sehr großes Heer. Der Hesekiel hat prophezeit, entsprechend dem Wort des Herrn, dass der Heilige Geist kommen sollte. Und der Heilige Geist kam entsprechend dem Wort des Herrn und hat ganz Israel berührt und das Fleisch wurde drüber gezogen. Und Israel ist aufgestanden und wurde lebendig. Alles, was Hesekiel, und das ist der Schlüssel für uns, alles, was Hesekiel über Israel entsprechend dem Wort des Herrn prophezeit hat, kommt eins zu eins zustande. Das ist nicht nur geistlich oder nur natürlich oder nur seelisch. Nein, alles, was Hesekiel prophezeit hat, kommt eins zu eins zustande. Diese Prophetie ist nicht nur geistig zu verstehen, sondern auch im Natürlichen. Gottes Wort kommt immer zustande. Was Gott beschließt, kommt zustande. Vor unseren Augen werden die toten Gebeine, die vertrockneten Gebeine zusammengefügt, mit Fleisch überzogen und der Heilige Geist ausgegossen. Und es gilt auch bis heute. Das ist immer noch in uns, in der Gegenwart geschieht es gerade jetzt. Halleluja. Und ihr wisst, das gibt ein gewaltiges prophetisches Wort, was wir gerne, und das ist auch richtig so, für unsere Gemeinden nutzen, in Joel 3, Vers 1 bis 2. Aber dieses Wort ist in Bezug auf Israel gesprochen worden. Eine Verheißung dort steht. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Visionen sehen, und selbst über die Knechte und über die Mägde in Israel werde ich in jenem Tag meinen Geist ausgießen. Es ist gewaltig, was Gott tut, trotz des 7. Oktober, trotzdem, dass 1230 Israelis ermordet wurden und wie sich die Situation in Israel verändert. Und Gott bringt immer noch mehr Menschen von den Nationen. Berlin und München haben eine Sache gemeinsam. Ihr als Bayern wisst es vielleicht. Wenn du in München vors Rathaus gehst, dann findest du in München vom Rathaus eine Israel-Fahne. Wenn du in Berlin vors Rote Rathaus gehst, findest du eine Israel-Fahne. Pro-palästinensische kritische Journalisten haben Herrn Wegner gefragt, wie lange soll denn die Israel-Fahne noch hängen? Das kann doch nicht sein, die muss runter. Da sagt er, beruhigen Sie sich, genau die Fahne wird so lange hängen bleiben vor dem Roten Rathaus in Berlin, bis der letzte israelische, die letzte israelische Geisel aus dem Gazastreifen freigesetzt worden ist.
Und wenn du vor die bayerische Vertretung in Berlin gehst, nicht so weit vom Holocaust-Mahnmal, dann siehst du da drei Fahnen. Eine Deutschland-Fahne, eine bayerische Fahne und eine Israel-Fahne. Da führen die jetzt teilweise ihre Koalitionsverhandlungen. Der Grund, warum ich das jetzt sage, nee, es gibt noch einen kleinen Schwenker und dann schließe ich das ab. Genau, wir haben auf dem Ölberg hatten wir einen guten Freund, der hieß Mahu Abu Hau und der hat 6 Kinder und der hat sich entschieden, dass er sein Haus verkauft und er hat sein Haus verkauft, seine Etage und sein Bruder hat die Etage verkauft und die haben viel Geld dafür bekommen, aber eine Woche später war der gute Mike, wie wir ihn genannt haben mit Abkürzung, war der tot. Der Grund war, er hat unrechtmäßig aus der Sicht der anderen Araber sein arabisches Haus an Juden verkauft, weil am Ende sind Juden eingezogen in dieses Haus. Aber der Mann war wiedergeboren, der wurde sogar getauft im Jordan, wir haben mit ihm zusammen gebetet, der war total offen für das Evangelium, aber hat sein Leben verloren in diesem Prozess des Verkaufs des Gebäudes. Und Israelis sind eingezogen, Juden oben auf dem Ölberg, fast an der höchsten Stelle, und die haben oben auf das Dach, das habt ihr bestimmt gesehen, Josef und Maria, haben sie eine große israelische Fahne aufgezogen. Und die hängt jetzt bis heute. Und dort, wo dieser Araber gewohnt hat, der Jesus geliebt hat, das ist das Schöne an dem Bild, hängt heute eine israelische Fahne, die man in ganz Jerusalem sehen kann. Von jedem Hügel kannst du sie sehen, wie du hochguckst auf den Ölberg. Und ich weiß nicht, was er damit macht, aber ich habe es dem Bruder schon gesagt, ich weiß es jetzt nicht, ob ich das sagen soll oder nicht, vielleicht passt es ja nicht. Ich habe auf eurem Dach habe ich einen Fahnenmasten gesehen, also hier direkt über uns, mit einer großen israelischen Fahne. Ich sage nicht, dass ihr das 1:1 im Praktischen umsetzen müsst. Wahrscheinlich schlachten euch eure, wahrscheinlich kriegt ihr eine Schwierigkeiten mit euren, mit einzelnen Geschwistern, vielleicht auch hier in der Gemeinde und darüber hinaus, in Hellersdorf. Aber ich habe empfunden, dass ihr auch wie eine Botschaft für Israel seid hier in Hellersdorf. Ihr tragt ein Israel-Mandat und es geht über Josef und Maria hinaus. Das beinhaltet auch andere Geschwister und ich kann euch nur ganz herzlich einladen, wenn ihr die Möglichkeit habt, sammelt mal ein bisschen Geld und plant eine Reise nach Israel und kommt mal für eine Woche für Lobpreis und Anbetung. Kommt mal für eine Woche und Lobpreis und Anbetung und Gebet und Gemeinschaft und in die Stadt gehen und leckere Falafel essen und Schokoladeneis, genau. Kommt mal hoch auf den Ölberg. Genau, ihr seid herzlich willkommen. Josef und Maria, die unterstützen uns schon seit Jahren sehr treu, nicht nur mit Worten, sondern auch finanziell für das Vaterhaus. Sie geben einfach einen Samen rein. Und es wäre toll, wenn ihr als Hellersdorfer mal hochkommt. Und ich verspreche euch eins, wenn ihr dort hochkommt, könnt ihr Geschichte schreiben. Die Throne des Hauses David, Psalm 122, die sind in Jerusalem. Jerusalem ist die ewige Hauptstadt. Überall in Israel gab es Angriffe während dieser letzten Kriegsphase. Im Gazastreifen, im Westjordanland, im Libanon, von Syrien, vom Iran. Aber keine einzige Rakete, stellt euch das vor, keine einzige Rakete hat Jerusalem getroffen. Es ist unmöglich für die Rakete. In den letzten 20 Jahren hat keine einzige Rakete Jerusalem getroffen. Es ist ständig Krieg in der Region. Aber der Herr hat wirklich ein Schutzschild um diese Stadt. Und jetzt schließe ich ab mit folgender wunderbaren biblischen Geschichte. Als Jesus in Gethsemane gefangen genommen wurde, Da kam Petrus ihm in die Quere sozusagen und er hat einem Soldaten das Ohr abgehauen. Kennt ihr die Geschichte? Und Jesus war sofort dabei, dieses Ohr zu heilen. Er hat das Ohr genommen, hat es wieder zurückgelegt, geklebt, wie auch immer, und hat dieses Ohr geheilt. Und da sagt er und dann schilt er den Petrus und sagt zu ihm, hast du nicht gewusst, ich hätte 12 Legionen Engel hier gehabt und bestellen können. Aber ich habe das nicht gemacht, hat er gesagt. Aber ich hätte 12 Legionen Engel bestellen können. Und die Frage an euch ist, warum hat er nicht gesagt, ich hätte 100 Millionen Legionen Engel bestellen können? Oder 1000 Legionen? Warum war er so bescheiden und hat gesagt, ich hätte 12 Legionen Engel bestellen können? Es gibt einen einfachen Grund dafür, einen ganz logischen Grund. Die 12 Legionen Engel waren die Bodentruppen im Bereich des Ölbergs, im Bereich von Gethsemane. Das waren die Engel, die schon da waren. Die hätte er einfach mal rüberholen können, aber hat er nicht gemacht, weil er seinen Weg gehen musste oder wollte. Aber 12 Legionen Engel sind 80.000 Engel. Diese 80.000 Engel, die lagern im Bereich des Ölbergs. Garantiert, weil wir haben Leute gehabt auf dem Ölberg, die Engelwelt nonstop reinsehen können. Es gibt solche Geschwister, die Gott denen die Augen geöffnet hat. In unserem Fall waren es Carl und Ruth Hahn aus den USA, genau. Und das sind ganz viele Engel. Und wenn ihr dort hochgeht, dann werdet ihr vielleicht auch so wie Alex, unser Lobpreisleiter, Engelchöre hören. Das könnte passieren. Oder es könnte passieren, dass euch Jesus im Garten begegnet. Das ist ein paar Mal passiert. Das sind einfach Segnungen vorbereitet. Da kann man reingehen, reinlaufen. Und derjenige, der sich am meisten freuen würde von allen, wenn ihr die Möglichkeit habt, mal in Jerusalem aufzutauchen, ist der Herr selber, ist Jesus, weil er emotional verbunden ist mit dieser Stadt und weil das auch seine Stadt ist, seine geliebte Stadt. Und er liebt diese Stadt und er wird sie euch gerne zeigen. Er wird sie euch gerne zeigen und einfach mal mit durch die Gegend führen. Ich war jetzt mit dem Pastor Josef Jasinski aus Polen da, der den Befreiungsdienst macht, für eine Woche in Israel zum ersten Mal, ein Mann, der 74 Jahre alt ist. Und wir waren an der Klagemauer und der Mann ist so berührt worden, er hat geweint, er hat ganz starke Gebetszeiten gehabt am Grab Davids, genau in anderen Bereichen, oben auf dem Ölberg. Und da lagert einfach so viel für jeden von uns. Also eine herzliche Einladung, bei Gelegenheit mal vorbeizukommen. Genau, wir haben auch eine Webseite, die heißt Vaterhaus Ölberg. Könnt ihr einfach bei Google klicken. Und vielleicht macht ja der Josef und Maria mal eine Reise. Genau. Halleluja. Vater, wir danken dir für die Gemeinde hier. Wir danken dir dafür, dass du über diese Gemeinde wachst und lagerst und dass diese Gemeinde, Vater, weiter sich ausbreiten wird, wie bei diesem Bild mit dem Häkeln. Und Vater, sie wird sich noch weiter verzahnen mit anderen Diensten. Vater, und sie wird auch eine Botschaft sein für Israel, Vater. Und ich danke dir auch für den evangelistischen Dienst, den unser Bruder macht. Und ich danke dir dafür, dass es nicht nur bei den Samen bleibt, sondern dass es bald auch schon zur Ernte kommt. In Jesu Namen, Vater, wir segnen diesen evangelistischen Bruder in Jesu Namen. Vater, wir beten dafür, dass du ihm die Augen öffnest, wo er hingehen soll, an welche Plätze, in Jesu Namen. Und wir beten nochmal für Josef und Maria, dass du sie zu einem Zeichen machst in Berlin, Vater, für Erweckung und geistigen Aufbruch. Und wir beten dafür, dass du ihnen Weisheit gibst, wenn sie das größere Gebäude suchen werden, ja, wo sie hingehen können, in Jesu Namen. Und wir beten auch dafür, dass der finanzielle Segen auf dieser Gemeinde sich verdoppelt, in Jesu Namen. Und Vater, für unsere Lobpreisleiterin von heute Morgen bitten wir dich, dass du ihr hilfst, Lieder auch digital oder sonst wie festzuhalten und weiterzugeben, in Jesu Namen. Früher hätte man gesagt, eine CD zu produzieren, in Jesu Namen. Vater, wir beten für deine Salbung auf jeden, der hier im Raum ist, in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Doppelte Salbung auf jedem hier im Raum, in Jesu Namen. Amen. Halleluja.